Paulus, sondern Simon, aber wir wollen trotzdem von Paulus was hören. Von Paulus, beziehungsweise aus dem Wort Gottes. Paulus hat es aufgeschrieben. Der Herr hat es inspiriert und ich möchte dann starten. Die Gesellschaft sagt, mach dein Ding. Gibt es auch Werbung? Die Gesellschaft sagt, Hauptsache, du fühlst dich gut. Die Gesellschaft sagt, Hauptsache, du wirst glücklich in der Erfüllung deiner Träume. Die Gesellschaft sagt, du hast deine eigene Wahrheit. Und die Gesellschaft sagt, wir lesen Bücher und wir schauen, was ist die Wahrheit für uns. Es gibt keine Wahrheit an sich, sondern ich kann eine Wahrheit haben, jemand anderes kann eine Wahrheit haben und alles ist irgendwie Wahrheit. Die Bibel sagt da was anderes und da wollen wir heute uns Römer 16 reinschauen. Diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, sind so kulturelle Glaubenssätze. Unsere Gesellschaft, die glaubt an die Dinge, die wird sie vielleicht nicht so aussprechen, aber vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. Es gibt auch da ja, viele Sachen und da müssen wir Achtung halten, weil es sind Dinge, die den Menschen sehr, sehr in den Mittelpunkt stellen. Und wo auch wahnsinnig Druck aufbauen, weil wenn ich verantwortlich bin, in meinem Leben mein Glück mir selber zu bauen, dadurch, dass ich vielleicht einen idealen Job habe, dann muss ich vorher ganz schön fleißig sein in der Schule und wenn es nicht klappt, dann werde ich ja unglücklich. Wenn ich nicht gut genug in der Schule bin, dann werde ich unglücklich, weil dann kann ich nicht den Job machen, wo ich mir erträume. Wenn ich nicht das studieren kann, was ich will, dann werde ich vielleicht unglücklich. Und wir merken, dieser Druck, der ist vielleicht da und der muss nicht da sein. Weil der Mensch, ganz im Gegensatz zu dem, was die Gesellschaft steht, sagt, vielleicht nicht im Mittelpunkt ist. Wir wollen uns fragen, jetzt, wenn wir den Bibeltext lesen, um was geht es in diesem Bibeltext? Was steht im Mittelpunkt? Ich möchte zum Anfang beten und dann gehen wir in den Text rein. Vater, du siehst unsere Gesellschaft, in der wir leben, diese Grundannahmen. Ich danke dir, dass wir dein ewig gültiges Wort haben. Danke, dass du dich dein Wort Sinn geben kannst. Und so schenk uns jetzt ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Und leite uns in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich möchte heute Abschnitte aus dem Römer 16 vorlesen. Römer 16, die Verse 1 bis 7, 16, 17 bis 20 und 25 bis 27, also Römer Kapitel 16. Und wir wollen uns erstmal beim ersten Mal durchlesen, jetzt mal schauen, um was dreht sich dieser Text. Ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe. Sie ist Diakonin der Gemeinde in Caesarea. Nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es sich für Heilige gehört. Und gebt ihr alle Unterstützung, die sie braucht. Denn sie hat sich ihrerseits für viele Menschen eingesetzt, so auch für mich. Grüßt Priska und Aquila, die mit mir im Dienst für Christus Jesus stehen. Sie haben Kopf und Kragen riskiert, um mein Leben zu retten. Dafür schulde nicht nur ich ihnen Dank, sondern auch alle Gemeinden bei den Völkern. Grüßt auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft. Grüßt meinen lieben Ephratus. Er war der Erste aus der Provinz Asien, der sich für Christus gewinnen ließ. Grüßt Maria, die sich sehr für euch eingesetzt hat. Grüßt Andronikus und Junia, meine Landsleute, die mit mir im Gefängnis waren. Sie nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Auch haben sie schon vor mir zu Christus gehört. Vers 16. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Alle Gemeinden, die sich zu Christus bekennen, lasst euch grüßen. Ab Vers 17. Brüder und Schwestern, ich bitte euch darin, nehmt euch vor denen in Acht, die eure Gemeinschaft spalten und euch vom Glauben abbringen wollen. Sie stehen im Widerspruch zu der Lehre, in der ihr unterwiesen worden seid. Geht ihnen besser aus dem Weg. Denn sie dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Bitte mit schönen Worten und einschmeichelnden Reden führen sie arglose Menschen in die Irre. Aber euer Gehorsam hat sich ja überall herumgesprochen. Deshalb freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr so klug seid, das Gute zu wählen und das Böse abzulehnen. Der Gott der Frieden schenkt, wird den Satan schon bald am Boden zertreten. Und ihr sollt über ihn triumphieren. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Ab Vers 25. Dank sei Gott, der die Macht hat, euch im Glauben zu stärken. Darum geht es doch in der guten Nachricht, die ich verkünde, der Botschaft von Jesus Christus. Und darum geht es bei der Hoffnung der Geheimnisse, das seit ewigen Zeiten verborgen war. Jetzt wurde es im Auftrag des ewigen Gottes durch prophetische Schrift enthüllt. Alle Völker wurde es bekannt gemacht, denn sie sollen ihm gehorsam sein und den Glauben annehmen. Dank sei Gott, der allein weise ist, durch Jesus Christus regiert er in Herrlichkeit für immer. Amen. Ein ganz schön langer Text. Aber um was geht es hier in diesem Text? Es geht in erster Linie nicht um den Menschen, sondern in erster Linie um Gott. Wir lesen immer wieder im Namen Jesus, Christus, die Liebe, Christus wieder hier, genau. Und es geht immer wieder um Christus. Und ganz am Schluss lesen wir auch, ihm allein weisen Gott sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Es geht um die Ehre Gottes und deswegen ist diese Hauptüberschrift von unserer Predigt heute, sein Leben zur Ehre Gottes hingegeben. Und zwar hat Jesus sein Leben zur Ehre Gottes hingegeben. Das ist diese Grundlage. Und der nächste Punkt ist dann, wir können diesen Satz ein bisschen verändern dann, wenn wir sagen, einer von uns tut sein Leben zur Ehre Gottes hingeben. Aber das ist das erste, zweite Punkt. Der erste Punkt ist, dass Jesus sein Leben zur Ehre hingegeben hat. Und wir hatten es hier gerade schon im ersten Teil, dass wir Jesus als den Gekreuzigten uns vor Augen malen. Und lass uns das immer wieder tun im Alltag, weil wir schauen viel zu oft auf uns. Die Gesellschaft ist voll darauf aus, guck du nach dir, guck du, dass du nicht zu kurz kommst. Aber wir wollen immer wieder auf Jesus gucken. Und eine Frage vielleicht, wo ich stellen könnte, ist, an was denkt ihr, wenn ihr euch den Gekreuzigten vor Augen malt? Kann es beschreiben, ja, Blut rinnt aus den Händen. Er hat sein Leben gegeben, freiwillig. Was fühlen wir da? Ich hoffe, wir fühlen vielleicht Dankbarkeit. Und wir schauen, und das ist, deswegen sage ich, dass wir schauen, wir wollen uns den Gekreuzigten vor Augen malen, weil wir sehen da sein Tun. Wir sehen da sein Tun für uns. Und wenn wir sein Tun für uns da sehen, dann hoffe ich, dass es was verändert in uns. Damit sein Tun und er im Mittelpunkt steht. Damit, bevor wir uns mit unserer Hingabe zu Jesus, mit unserem Leben für Jesus beschäftigen, dass wir uns erstmal damit beschäftigen, was er getan hat für uns. Damit seine Liebe uns groß wird. Und auch damit wir, wenn wir uns auf uns schauen und meinen, wir müssten das Gute tun, uns käme auf unser Tun an, dann gibt es meistens zwei Richtungen, in die wir fallen. Entweder ist der Hochmut, weil wir denken, hey, ich kann doch die Bibel einhalten, ich kann doch die 10 Gebote einhalten, ich kann es doch. Und dann werden wir hochmütig, aber das trennt genauso von Gott, wie wenn wir merken, hey, wir schaffen es einfach nicht. Das treibt uns dann vielleicht zu Gott. Und deswegen den Gekreuzigten vor Augen malen, bei ihm können wir das Geschenk annehmen. Und wie komme ich auf den Gekreuzigten hier? Ganz klar, wir haben vom Evangelium gelesen. Und das will ich zum Anfang hinstellen. Wir werden einige praktische Sachen jetzt hier aus dem Text raussehen können, was die Menschen damals getan haben. Und ich hoffe, das ermutigt uns und stärkt uns, also sein Leben zur Ehre Gottes hingegeben. Jesus hat sein Leben zur Ehre Gottes hingegeben. Und der erste Punkt ist dann hingegeben im Dienst. Wem oder was gebe ich mich hin in meinem Leben? Wenn ich diesem Slogan folge, mach dein Ding, dann gebe ich mir vielleicht meinem eigenen Ego hin, meinen eigenen Wünschen. Wenn ich diesem Credo folge, mach dein Ding, das ist die Frage, was hat jetzt Jesus getan? Und Jesus hat nicht gesagt, mach dein Ding, sondern Jesus hat gesagt, mach. Jesus hat gesagt, ich mach, was der Vater sagt. Wir kennen dieses Gebet vom Vater unser, wo dann am Schluss es heißt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das ist tatsächlich dann dieser Punkt, wo Jesus das getan hat für uns. Jesus hat es in perfekter Weise gemacht. So perfekt kriegen wir es nie hin. Diese Botschaft, sei wie Jesus, ist, glaube ich, unmöglich, weil wir nie perfekt werden können hier auf dieser Welt. Aber weil er es getan hat, dürfen wir ihm nachahmen. Und wir sehen hier im Text dann, was Menschen getan haben. Eine Diakonin namens Phoebe hat sich voll für die Gemeinde eingesetzt. Wie heißen sie? Priscilla? Nee, dieses Ehepaar Aquila und Priscilla, Prisca und Aquila, genau. Die haben ihr Leben für jemand anderes aufs Spiel gesetzt. Und man sagt, welcher Mensch würde das machen und aus welchen Gründen überhaupt? Das ist ja sowas von unmenschlich eigentlich. Aber sie taten es, sie konnten es machen. Ich bin der festen Überzeugung, sie wussten, hey, weil Jesus hat sein Leben hingegeben für mich. Und ein anderer ging mit Paulus zusammen ins Gefängnis aufgrund des Glaubens. Man sagt, was für eine Hingabe. Und da dieser Punkt nicht mach dein Ding, sondern mach sein Ding in unserem Leben. Natürlich immer mit dem Blick auf Jesus, weil er es für uns schon getan hat. Und nur dieses Credo von unserer Gesellschaft, mach dein Ding, ist, glaube ich, ja, so ein gewisser Punkt, dass wir uns selber in den Mittelpunkt stellen, wo Gott die Ehre gebührt. Und deswegen Hingabe im Dienst. Ganz praktisch. Wie kann es aussehen? Es kann aussehen, dass ein Vater in die Arbeit geht, jede Woche, für seine Familie, für seine Frau, zur Ehre Gottes. Arbeit ist von Gott gegeben und grundsätzlich gut. Wenn einer von uns sagt, hey, ich weiß nicht, wie kann ich den Willen Gottes tun? Habe ich vielleicht schon ab und zu gesagt, wenn man jeden Tag arbeitet, seine Arbeit tut, ist das im Willen Gottes gelebt. Es geht noch weiter dann, beispielsweise in der Familie. Wie können wir in der Familie Gott ehren, wenn wir die Liebe Gottes weitergeben? Das kommen wir auch zum nächsten Punkt jetzt gleich. Die Liebe Gottes. Wir lesen hier von diesem Kuss. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Und es geht dann weiter. Alle Gemeinden, die sich zu Jesus bekennen, lasst euch grüßen. Und ich will jetzt nicht sagen, Leute, hey, wir müssen uns alle küssen. Wäre auch mal spannend, aber die Frage ist, es ist ein Zeichen der Liebe. Und die Frage ist ja, wie definiert die Gesellschaft Liebe? Die Gesellschaft sagt beispielsweise, ja, ich liebe jemand und dann liebe ich jemand nicht mehr. Ist halt so, dann muss ich jetzt halt suche mir jemanden anders, den ich lieben kann oder wie auch immer. Dann möchte ich einen Punkt sagen, was die Bibel sagt. Die Bibel hat die Liebe auch in Zusammenhang mit Üben. Wir lesen im Alten Testament schon, im Micha 6, Vers 8, da heißt es, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und dieses Liebe üben ist tatsächlich ein Punkt, wo man sagen kann, ich glaube, das ist auch mit diesem heiligen Kuss gemeint. Und jetzt sind wir Menschen und wir Menschen, wir haben Sympathie und Antipathie. Das heißt, manche Leute mögen wir und andere mögen wir nicht so. Ich denke aber, was klar sein sollte, ist, dass wir so gegenüber Geschwistern im Glauben so ein Mittelmaß von Liebe jedem gegenüber aufbringen sollen. Und das ist die Herausforderung. Weil es gibt ja Leute, wo man sagen, hey, wie soll das gehen? Da komme ich rein vielleicht und dann mache ich einen großen Bogen drumherum. Oder setze mich vielleicht nebendran im Saal, wenn die Person hier drin sitzt. Also, ist bestimmt noch nie vorgekommen, aber könnte ja sein. Nein, es war ironisch, aber der Mensch, der hat aus irgendwelchen Gründen Herausforderungen, wo er sagt, da habe ich nicht die Liebe, die ich dieser Person schulde. Da habe ich vielleicht ich mache ein Beispiel von den Pferden. Also ihr wisst vielleicht, ich mag Pferde und Pferde haben Individualabstand. Das bedeutet, wenn ein Pferd 5 Meter voneinander wegsteht, dann ist es so ein sicherer Abstand. Bei 3 Metern wird es schon ein bisschen kritischer. Und wenn diese 3 Meter überschritten sind und diese Pferde mögen sich nicht, dann geht's los. Das Pferd legt die Ohren an, dann tut es irgendwann mit dem Schweif so schlagen. Und wenn es dann noch näher kommt, dann kann es sein, dass die dann tatsächlich sich auch verletzen, ausschlagen, wie auch immer. Es gibt aber auch ein positives Beispiel, wenn Pferde sich mögen. Ja, weil normalerweise sagt man, man soll ja hinter dem Pferd nicht entlanglaufen, weil es könnte ja ausschlagen. Aber ein Fohlen zum Beispiel, also ein kleines Pferd, das darf beim großen Pferd immer hinten ganz eng rumlaufen. Und auch zwischen Beinen durch und so. Moment, eigentlich, da ist es gefährlich, aber das kleine Fohlen, das darf das. Und jetzt frage ich euch, hey, wo haben wir vielleicht Leute in der Gemeinde, wo wir, wenn sie uns zu nahe kommen, die Ohren anlegen? Wo wir sagen, boah, das ist unangenehm, wenn die da sind. Wo wir lernen dürfen, hey, wir dürfen Liebe lernen, wir dürfen lernen, dass Gott uns liebt und wir dürfen auch tatsächlich Gott bitten. Und das ist ein Punkt, wir merken, wenn wir das vielleicht fühlen bei Leuten von der Gemeinde, dass wir vielleicht eine bittere Wurzel in unserem Herzen da gelassen haben. Und das soll nicht sein. Wir haben diesen Auftrag, dass wir einander lieben. Und da dann auch Liebe üben dürfen. Wo wir vielleicht merken, da sind wir lieblos. Und das ist vielleicht wie beim Pferd. Das, man sagt ja nicht, hey, ich mag die Person gar nicht. Das ist ja nicht so drin. Aber vielleicht, das kann man auch ganz subtil machen, indem man einfach ihr wisst selber, wie die Verachtung gegenüber Leuten man zum Ausbruch bringen kann. Und da einfach klar diesen Punkt zu sagen, hey, ich weiß von der Bibel her, Gott liebt mich, ich will andere Leute lieben. Ich will jedem in der Gemeinde dieses Mittelmaß an Liebe, also dieses, ich sage Mittelmaß, weil ich glaube, es gibt schon auch Leute, die mag man dann richtig und mit denen ist man befreundet, aber dieses grundsätzliche Maß an Liebe jedem gegenüber zeigen. Und das heißt, die Sache ist nicht Hauptsache, ich fühle mich gut, weil dieses Nicht-Gut-Fühlen gegenüber Menschen, das kann ja was aufzeigen. Die Liebe, Gefühle zeigen auf, was du liebst. Und entweder ich liebe vielleicht, wenn ich mein Auto liebe zum Beispiel, angenommen, ich hätte mir jetzt ein neues Auto gekauft und ich liebe das, und dann macht ein Kind spielt so ein bisschen auf dem Gemeindeparkplatz mit Steinen und kratzt da so schön seinen Namen in mein neues Auto rein. da würde ich vielleicht, wäre meine Liebe zu meinem Auto vielleicht ein bisschen höher wie die Liebe zum Kind. Wo ich mir denken würde, warum eigentlich? Das kann doch eigentlich nicht sein. Ein Mensch ist doch an sich viel, viel wertvoller wie ein Auto. Aber in der Situation, also ihr seht, ich rede ja von der Theorie, ich habe noch kein Kind, aber ich glaube, ihr wisst, in welche Richtung es gehen kann. Die Gefühle zeigen, was ich liebe. Und schlechte Gefühle können auch zeigen, was ich liebe. Und schlechte Gefühle sind nicht immer schlecht von Gott her gesehen. Weil, wenn ich beispielsweise Sünde hasse, dann ist es durchaus eine Sache, wo ich näher am Gottes Herz dran bin, wenn ich sage, es ist mir egal oder es ist mir gleichgültig oder ich sage halt, ja, ich lächle schön und es ist okay. Wenn ich mich wütend bin wegen Ungerechtigkeit in dieser Welt, bin ich vielleicht näher am Herzen Gottes dran, wie wenn ich sage, ach, ja, passiert jedem mal, wird schon klarkommen. Und fromm lächeln vielleicht. Und so merkt ihr, es ist nicht dieser Grundsatz da, Hauptsache, ich fühle mich gut. Sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir sagen, Hauptsache, ich fühle, was Gott fühlt. Und dann können Gefühle auch schlecht sein. Und sie bringen mich trotzdem nahe zum Herzen Jesus hin. Wie komme ich zu diesem Thema Gefühle? Dieser Bruderkuss, wo Paulus da diese Gemeinde, ja, im Prinzip, sie bittet, diesen zu zeigen, diesen zu tun, der kann, glaube ich, aufdecken, was im Herzen von den Menschen los ist. Was in unserem Herzen los ist. Und lasst uns da einfach diese Hingabe in der Liebe leben. Dass wir sagen, ja, ich will Liebe üben, auch mit Leuten, wo ich von meiner Persönlichkeit her Schwierigkeiten habe. So, Paulus, ich habe es beobachtet in dem Text, der sieht aber auch, der sagt jetzt nicht grundsätzlich hier, er sagt grundsätzlich, hey Leute, alle dürfen den Bruderkuss hier in dieser Gemeinde sollen das tun. Aber er beschreibt jetzt in dieser Auflistung nicht jeden als seinen Geliebten. Er schreibt einige Leute, bezeichnet er mit, grüßt meinen Geliebten Epaphnetus und später meinen lieben Bruder, meine liebe Persis. Also Paulus beschreibt einige mit, die haben viel für mich gearbeitet, die waren waren mit mir im Gefängnis, sie haben ihren Kragen und ihr Leben riskiert für mich. Und andere bezeichnen somit meinen lieben Ephratus. Das heißt, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man auch Leute hat, wo man sagt, wirklich, da hat man diese richtig tiefe Herzensbeziehung, diese tiefe Herzensverbindung. Und wir sehen das ja auch in der Bibel. Freundschaften gibt es durchaus. Wir sehen wir sehen David und Jonathan. Wir sehen, dass Jesus sich 12 rausgesucht hat. Wir sehen aber auch, dass er dann 3 hat, die er noch mitgenommen hat in seiner schwersten Stunde. Und da merken wir, er hatte dann 70 auch und dann noch mehr, aber 12 ganz enge, 3 ganz enge. Und da merken wir, hey, es gibt da diese Herzensverbindung und Freundschaften. Und da möchte ich alle herausfordern, aber vor allem auch die Männer, weil ich glaube, es Männern oft schwerfällt, Freundschaften schwerer fällt vielleicht. Das ist jetzt nur eine Theorie von mir, aber weiß nicht. Schwerer fällt, Freundschaften zu pflegen. Ich habe da 2, 3 Sachen, wo mir Freundschaften wichtig geworden sind in der letzten Zeit und wo ich gedacht habe, der Paulus schreibt hier meinem Lieben, da muss irgendeine Herzensbeziehung, eine besondere da sein. Eine Mitarbeiterin in meiner alten Gemeinde hat mal als Gebetsanliegen gebracht, alle, die in Gebetskreisen sind, können jetzt mitschreiben, dass sie beten sollen, dass die Kinder schon früh Freundschaften in den Kinderstunden haben. Fand ich sehr interessant, weil ich gedacht habe, hier, ja, Freundschaften, die bringen zusammen in Freundschaften, im Glauben wachsen, ist was unglaublich Wertvolles. Dann war ich mir nicht ganz so sicher, kann ich das überhaupt mit einer Beziehung zu einer Frau vor 5 oder 6 Jahren. Und da habe ich gefragt, ja, wie ist das so, kann ich das überhaupt, woher soll ich es wissen, dass ich das überhaupt hinkriege, so. Und da habe ich einen Rat bekommen, und zwar hat es geheißen, hast du einen Freund? Und ich sagte, ja, ich habe einen guten Kumpel. Und er sagt, ja, wenn du einen Freund hast, dann kannst du auch deiner Frau ein guter Freund sein. Das hat mich ermutigt. Und nochmal eine Geschichte zum Thema Freundschaft. Als ich mich hier in der Gemeinde, wir uns kennengelernt haben, haben einige Leute Fragen gestellt, hey, wie geht es in meinem Leben so, was habe ich für Ansichten? Und eine Frage war dann auch, hast du einen Freund? Und ich war dankbar für meinen Freund, für meinen Kumpel. Und also es hat ein Gewicht und da diese Freundschaft. Also Liebe gegenüber jedem und spezielle tiefe Beziehungen zu Einzelnen in der Hingabe, in der Liebe. Wir hatten die Punkte, mach sein Ding, nicht dein Ding. Dann nicht Hauptsache dir geht's gut, sondern Hauptsache du fühlst, was Gott fühlt. Und dann diesen letzten Punkt, Hingabe in der Lehre. Ich möchte nochmal kurz diesen Abschnitt lesen. Ab Vers 17. Brüder und Schwestern, ich bitte euch dringend, nehmt euch vor denen in Acht, die eure Gemeinschaft spalten und euch vom Glauben abbringen wollen. Sie stehen im Widerspruch zu der Lehre, in der ihr unterwiesen worden seid. Geht ihnen besser aus dem Weg. Denn sie dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Mit schönen Worten und einschmeichelnden Reden führen sie arglose Menschen in die Irre. Aber euer Gehorsam hat sich ja überall herumgesprochen, bis hierhin mal. Also wir sehen hier, und ich möchte ein Beispiel bringen, was für eine Denkweise in unserer Gesellschaft auch wieder Spaltung bzw. Leute vom Glauben abbringen. Wir sind in einer Gesellschaft, wo man sagt, wir müssen die Bibel lesen wie jedes andere Buch. Und da werden dann Grundvoraussetzungen geschaffen, wo man sagt, beispielsweise, was heute nicht sein kann, kann damals auch nicht gewesen sein. Oder Grundvoraussetzungen, wo man sagt, hey, wir müssen die Bibel lesen, als ob es Gott nicht gäbe. Und das ist natürlich ganz, ganz, ganz schwierig, weil wenn wir diese Grundvoraussetzung haben, dann lesen wir ganz am Anfang der Bibel, Gott schuf, und dann müssen wir uns überlegen, stimmt das oder nicht? Kann Gott schaffen oder nicht? Gibt es einen Gott oder nicht? Und aber diese Grundvoraussetzung ist leider sehr weit verbreitet in unserer Gesellschaft, dass es Gott nicht geben kann. Und das ist ganz klar, ich kann nicht mit jemandem zu Jesus beten, mit Jesus sprechen zusammen, der sagt, es gibt nicht Jesus, Jesus ist gestorben. Es kann nicht sein, dass er von den Toten auferstanden ist. Und deswegen ist diese Lehre, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, so unendlich wichtig und wertvoll. Das ist der Kern des Evangeliums, dass er lebt, dass wir einen lebendigen Gott haben. Und es geht dann weiter. Das nennt sich das moderne Denken, und es geht dann weiter, dieses postmoderne Denken. Und das ist nämlich jetzt das, was ich vorher gesagt hatte. Du bestimmst, was wahr in deinem Leben ist. Und ich bestimme, was wahr in meinem Leben ist und jemand anderes. Und dann merken wir, es gibt keine Wahrheit mehr. Jeder hat so seine eigene Wahrheit. Und das ist dieser wichtige Punkt, wo es ganz klar heißt, diese Lehre vom Evangelium, die ihr gehört habt. Zur damaligen Zeit, wo der Römerbrief geschrieben worden ist, waren die Leute viel, viel näher dran. Sie hatten natürlich viele Erzählungen bestimmt von Jesus, von seiner Auferstehung. Aber sie hatten auch schon das Matthäusevangelium, wo ganz klar beschrieben wird, was Jesus getan hat. Und deswegen, Hingabe in der Lehre heißt nicht, was ich verstehe, sondern Nicht meine Lehre, sondern seine Lehre. Wir schauen in die Bibel rein und erwarten von ihm, dass er uns lehrt. Dass er uns die Informationen gibt für unseren Glauben. Wozu das Ganze? Ich lese weiter in Vers 25. Dank sei Gott, der die Macht hat, euch im Glauben zu stärken. Ich möchte kurz nochmal Revue passieren lassen. Sein Leben zur Ehre Gottes. Jesus hat sein Leben zur Ehre Gottes hingegeben. Und dann kommt unsere Antwort drauf mit unserem hingegebenen Leben an ihn. Nicht mein Ding, sondern sein Ding. Nicht mein Wille, sondern sein Wille. In der Liebe ist es genauso. Nicht was ich fühle, nicht Hauptsache ich fühle mich gut, sondern Hauptsache ich fühle, was Gott fühlt. Und dann in der Lehre ist es genauso. Nicht das, was ich lehre, nicht meine Gedanken gehen in die Bibel rein, sondern Gottes Gedanken sollen zu mir kommen. Und deswegen wollen wir jetzt am Schluss auch nochmal diesen Blick auf Gott richten, was Gott getan hat. Und da sehen wir ganz klar, dass Gott allmächtig ist. Er wird den Teufel besiegen. Das ist ganz wichtig, wenn wir diese Geschichte nehmen. Man meint ja manchmal so, Gott und der Teufel, die sind so irgendwie gleich und die kämpfen miteinander und mal schauen, vielleicht gewinnt der eine, vielleicht gewinnt der andere. Aber das ist nicht die Frage, sondern es ist ganz, ganz klar, dass Gott allmächtig ist und alle Macht hat und den Teufel besiegen wird. Dann, er hat die Macht, uns im Glauben zu stärken. Und er ist allwissend. Er ist der Alleinweise. Also Gott ist allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Und deswegen diesen Gekreuzigten uns immer wieder vor Augen malen. Ich hoffe, dass wir das in unserem Leben hinkriegen, dass wir im Tun, im Herzen, also Emotionen im Kopf, hingegeben leben können, weil wir wissen, dass Jesus sich hingegeben hat. Und ich möchte auch, wenn jetzt jemand sagt, hey, Jesus, mein Leben Jesus hingeben, wie soll das gehen? Habe ich noch nie gemacht, will ich vielleicht gar nicht machen, aber mich würde es interessieren, warum das andere Leute machen. Kommt mit uns ins Gespräch, fragt nach. Auch wenn ihr irgendwelche Worte nicht verstanden habt, die ich gesagt habe, ich versuche es immer zu erklären, aber es ist doch nicht immer wahrscheinlich der Fall. Fragt auch nach. Und ich möchte zum Abschluss beten und dann wollen wir das Abendmahl feiern nachher. Und das ist ganz, ganz schön, weil da wird der Blick wieder genau auf Jesus gerichtet, auf sein Kreuzestod. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dein Leben hingegeben hast für uns. Ich danke dir, dass du unser Herz verändern willst, unser Denken verändern willst, unser Tun verändern willst. Schenk, dass wir hingegeben leben können und gib du uns die Kraft, weil ohne dich können wir nichts tun. Stärke du uns im Glauben. Danke, dass wir dich loben und anbeten dürfen und dich preisen dürfen, weil du allmächtig bist, weil du allgegenwärtig bist und weil du allwissend bist. Du bist gut. Amen.